Deutschland startet furios, Spanien schockt die Kroaten und England nur Pretender. Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 136. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Und ich habe hier meinen persönlichen Star an meiner Seite. Es ist kein geringerer als Romario.
So, Nash, was geht ab? Ihr kennt meine Stimme, denn ich bin immer da. So wie der Mann vom Himalaya. Keine Ahnung, Digga.
Digga, wir müssen das mal wieder einführen. Ja. Dings, Shoutout an Riedel. Ihr kennt ihn vielleicht, die ganz treuen Zuhörer. Der war ein, zwei Mal im Pod, auch sein Bruder Eodel. Die haben ja auch einen Pod und wir hatten mal was aufgenommen und der hat auch mit einem Reim angefangen und meinte, er hat sich von uns inspirieren lassen, als wir das mal durchgezogen hatten, jede Woche mit einem neuen Reim zu starten. So,
also war doch okay dafür, dass der Gefreestyle kam. Ja, was geht ab?
Ja.
Ey, ich möchte eine Sache ganz am Anfang sagen und zwar, Fußball ist die größte Liebe, die man verspüren kann und das, was gerade in Deutschland passiert, ist eines der schönsten Sachen der letzten wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre, weil alle Menschen aus ganz Europa kommen zusammen und haben gemeinsam Spaß.
Ja, Mann.
Und genießt diese Zeit.
Apropos genießen, hier nochmal ein Shoutout an alle Muslime da draußen, die aktuell gerade Eid feiern. Das auch nochmal erwähnt, genießt die Zeit mit Freunden und Familie. Das ist ein bisschen schwierig, Spiele zu gucken. Habe ich gestern am eigenen Leibe erlebt. Aber ja, apropos Spiele und was euch erwartet. Wir fangen an mit den Highlights, da gehen wir einige Schlagzeilen durch. Dann natürlich die Spiele an sich. Rommel hat ein kleines Aufwärmspielchen dann vorbereitet. Ganz, ganz viele Spiele hier heute. Und dann natürlich eure Community-Takes und die kommenden Partien, die uns noch erwarten. Bevor das Ganze losgeht, hier nochmal ein Verweis auf YouTube. Falls ihr es nicht wisst, wir machen auch EM-Content auf YouTube. Explizit wollen wir zu Deutschland nach jedem Spiel immer ein gesondertes Video machen, wo wir ein wenig tiefer in die Analyse gehen, damit ihr auch da unsere ja ganz analytische Meinung auch nachvollziehen könnt, weil im Pod kommt manchmal einiges zu kurz. Und ja, ansonsten haben wir die Spiele. Patreon, Woche für Woche kommt da neuer Content raus. Die Jungs machen da sowieso in den NBA Finals und Playoffs eine gesonderte Podcast-Episode. Mhm. Wir machen auch sowas ähnliches. Und ansonsten, Montag-Pod, Freitag-Pod, okay? Es kann mal sein, dass wir am Donnerstagabend aufnehmen, statt am Freitagmorgen. So macht für euch keinen Unterschied.
Das Abendspiel vielleicht dann mal nicht dabei.
Aber genau. Aber unabhängig davon, Pod geht eine Stunde jeweils. Und wir haben gesagt, wir wollen aber trotzdem irgendwie den Flair haben, dass wir montags und freitags ein bisschen inhaltlich unterscheiden. Das heißt für euch, montags zu Montag wollen wir immer eure Takes, okay? Das, was wir die Woche erwarten können. Oder das, was ihr aus den ersten Spielen mitgenommen habt, wo ihr sagt, boah, okay, England hat nur so und so gespielt, deswegen so und so. Und freitags machen wir dann gesondert die Highlights der Woche. Okay, das heißt, wir besprechen, was unter der Woche passiert ist. Und dann wird es ein kleines Podium von mir geben, wo ich Plätze verteile.
So, und so. Damit Bex nicht wieder zu lange quatscht.
Ich würde sagen, Kopf in den Nacken. Starten wir.
Nice. Genau, Highlights der Woche. Einfach mal so ein bisschen aus dem EM-Kontext gerissen, so ein paar Punkte, die wir hatten. Wir haben es ja mitbekommen, Terzic ist raus und es gab ja schon die Gerüchte um diesen jungen Herren. Jetzt ist er zurück und zwar als Trainer offiziell auch vorgestellt.
Das ist crazy, Mann.
Und zwar Nuri Sahin übernimmt den Posten von Edin Terzic und wird neuer BVB-Coach, was ich extrem nice finde. Und ich habe es letztes Mal schon mit Wes gesagt, ich bin der Meinung, viele werden sagen, oh, ist es nicht zu früh, der hat doch noch nicht so viel Erfahrung. Nein, ich glaube, es ist genau der Richtige. Ich glaube, er wird viele vom Gegenteil überweisen. Ich glaube nicht, dass er so viel Zeit braucht, wie manche denken, weil er war absolut im Konstrukt drin eine ganze Saison.
Ja, eine halbe.
Ja, eine halbe. Hat davor in der Türkei schon auch erfolgreichen Fußball spielen können. Ich sag, es ist der absolut richtige Schritt für ihn, für Dortmund und ja, top, sehr, sehr nice.
Also ich hoffe es, ne? Als riesen Nuri Sahin-Fan finde ich, das ist die Chance seines Lebens, ne? Und das bei dem Verein, wo er als Balljunge gestartet ist. Mhm. Also er hat es nicht nur geschafft vom Balljung zum Profi, er wurde auch noch der Jüngste aller Zeiten zu dem Zeitpunkt, hat mit 16, 17 seinen Debüttreffer für die Türkei gegen Deutschland gemacht, war Publikumsliebling in Dortmund, aber auch in der gesamten Bundesliga. Also der war ja durch und durch immer sympathisch. Du hast nie irgendwie was Dreckiges von ihm gesehen. Seine Interviews waren immer sehr professionell und durch ein beliebter Typ. Natürlich so seine Karriere wegen der ein oder anderen Verletzung als Spieler dann nicht so geworden, wie man es sich gewünscht hat. Bei seiner Rückkehr zu Dortmund hat es dann wieder geklappt, dass man dann einige Erfolge anknüpfen kann. Und der blutet schwarz-gelb. Und das ist das Entscheidende, weil das war auch wichtig bei der Terzic-Verpflichtung oder dass man Terzic halt den Rücken gestärkt hat. Also so eine Identitätsfigur zu schaffen und das bringt er mit. Für mich persönlich ist der Schritt ein Ticken zu früh, aber ich bin auch immer der Meinung, wie analysierst du die Möglichkeiten, deine Optionen, wie wägst du das ab? Weil der Kollege kam von Antalya rüber zu Dortmund, als sie angeklopft haben.
Ja.
Bei Antalya war er in der ersten Phase sehr, sehr gut mit denen. In der zweiten hat man dann so gemerkt, okay, da sind so einige Schwierigkeiten bezüglich des Kaders und sowas, ne, weil Antalya ist auch kein Gigant in der Türkei.
Genau.
Und als er bei Dortmund dann der Assistant Coach war, der für die Offensive zuständig war, gab es dann Angebote von Beşiktaş, hat man gesagt. Da war die Frage, ja, sollte er das nicht annehmen, weil großer Club. Zum Glück hat er es nicht gemacht, weil so wie er gepokert hat, hat er richtig gepokert. Yes. Jetzt halt die Frage.
Haben sie wegen ihm Finale verloren? Nein, Spaß.
Nein, jetzt halt die Frage, so, was passiert, wenn er nicht direkt liefert? Weil den Typen willst du mehr beschützen als den Terzic. Terzic war ein Fan, so, der zum Trainer wurde.
Ja.
Ja, bisschen zugespitzt alles gerade, ne? Aber Nuri Sahin war dein Spieler. Das war euer Mittelfeld-Ass damals. Das war der Typ, mit dem ihr Meister geworden seid. Weißt du, und den willst du halt nicht verbrennen. Davor habe ich richtig Schiss. Aber unabhängig davon, das war halt, so ein Spieler, das hast du auch gemerkt, der hat die Fäden gezogen, der hat ein gutes analytisches Verständnis. Zwischenmenschlich ist er ein Monster, Digga. Er kann so gut mit Leuten umgehen, das ist Wahnsinn.
Wie gesagt, why not? Für mich halt, warum glaube ich, dass es nicht zu früh ist, wenn der Schritt dann nur bei Dortmund, deswegen glaube ich, dass wenn dann dieser Schritt bei Dortmund schon passt. Und weil ich wiederhole nochmal für dich, vom letzten Mal, ich weiß nicht, ob du gehört hattest, aber weil er kennt die neuen Spieler, er kennt die Spieler, die jetzt eingeschlagen sind, also er kann sehr gut drauf aufbauen, es ist für die Spieler auch kein Gefühl von, oh, neuer Trainer, was erwartet uns, sondern sie kennen ihn so vom Typ und er kann jetzt seine gesamte Philosophie komplett entfalten. Safe, ne? So, und das ist halt der Vorteil.
Kurzer Take zu Terzic. Ich freue mich, dass die Leute so hinten raus ein bisschen Dankbarkeit trotzdem gezeigt haben, weil unterm Strich hat der Kollege zwei Finals gespielt. Einmal das Bundesliga-Finale vorletztes Jahr, vorletzte Saison und das Champions-League-Finale. Wenn du dir den Kader anguckst und den vergleichst mit den anderen, dann wäre wahrscheinlich nicht mehr als ein Champions-League-Platz drinne. Du hättest dir natürlich den zweiten, dritten Platz gewünscht oder gar den vierten. Jetzt wurdest du Fünfter, aber den hast du selber zu einem Champions-League-Spot umgemünzt, weil du halt in der Champions-League-Saison so viele Punkte für die 5-Jahres-Wertung gesammelt hast.
Ja.
Unterm Strich soll erfüllt, trotzdem guter Coach. Er hat, glaube ich, den dritthöchsten Punkteschnitt aller Zeiten für Dortmund-Trainer ab 100 Spielen.
1,95 oder so. Ne?
Genau, ist vollkommen in Ordnung. Also keiner, der sich den Kader trocken anguckt, sollte sagen, boah, das ist ein Meisterschaftskader. Ist es einfach nicht.
Nee,
und deswegen, ja, gut, Fünfter geworden. Whatever, dafür war es im Finale. Die Fans hatten wieder was zu feiern. Diese kleinen Kiddies wachsen damit auf, dass ihre Mannschaft kurz vorm Triumph von Europa waren. Also das ist sehr, sehr bedeutsam.
Du hast wieder neue Fans gewonnen.
Genau. Auf der anderen Seite, ein Hummels wurde vor die Tür gestellt. Das vielleicht auch nochmal am Rande erwähnen. Ich weiß nicht, habt ihr das angesprochen?
Wir haben beides.
Der hat nicht besprochen. Der Kollege soll innerhalb der Kabine Unruhe gestiftet haben bezüglich des Trainers. Der meinte ja wohl auch, entweder er oder ich, ne?
Ja,
wenn er
genau.
So.
Ja.
Und unabhängig davon, die Unruhen waren wohl nicht gewollt. Aber ja, bleiben wir bei Trainern. Hürzeler zu Brighton ist wohl fix. Es handelt sich wohl vermutlich um eine Ablösesumme von 7,5 Millionen.
7,5, ja. Plus Boni. Ja.
Ist crazy. Also für Pauli heftig. Als hätten sie einen Star gerade ins Ausland verkauft. Er ist ja ein Star so gesehen. Aber ich meine Starspieler, weil normalerweise für einen Trainer aus der zweiten Bundesliga so viel Geld, das haben wir noch nie gesehen. Das ist ein
Geldsegen für Pauli und wird ihn auf jeden Fall gut helfen jetzt in der neuen Saison.
Safe. Und unabhängig davon, Brighton ist ein geiler Kader, der auch offensiven Fußball spielen kann. Die hatten viele Verletzungen. Das heißt, nächstes Jahr sollten die vermutlich stärker sein als dieses Jahr. Und das Heftige ist, Bro, der Typ ist 31, ne?
Ja, Wes meinte letztes Mal 34. Ich habe 31 gesagt, dann habe ich ihm vertraut. Aber er ist 31. Ja.
31, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ganz kurz, er ist in einem Monat ist er ein Jahr älter nur als ich.
Der
ist crazy. Also auf den nächstes Jahr, ich muss Podcast leider absagen, weil ich bin Premier League dann Trainer. Ja,
genau das. Das ist krass. Ja, also 31 als Coach in der ersten Liga ist schon crazy. Aber dann nochmal in der Premier League und das nicht mal als Engländer oder so.
Also
oder
aber
so
auch Bonus. Gekauft, das wird für dich.
Das ist so krass.
7,5 also, Millionen auf den Tisch
gelegt. Man realisiert gar nicht, wie heftig das gerade ist.
Weil, ganz kurz, für wen war das? Tuchel oder Nagelsmann?
Ja.
Für Nagelsmann haben die Ablösesumme bezahlt oder für Tuchel?
Nagelsmann.
Für Nagelsmann.
15 Millionen. Ich sag 50.
15 Millionen, 15, oder?
Ja, 15 sollen
es. Einfach kurz die Hälfte von Julian Nagelsmann. So, ne? Da, ganz kurz, so. Wir checken Nagelsmann, was er schon gerissen hat.
Ja, ja. Aber das ist krass. Ich freue mich für ihn und hoffentlich wird es eine geile Saison.
Ja.
Aber nicht besser als die von Manchester United. Und das ist die nächste Schlagzeile. Manchester United ist sich einig mit Jarrod Branthwaite, dem 1,95 Meter Hühn von Everton.
Der Innenverteidiger. Der noch gestrichen wurde aus dem England-Kader. Der einen Marktwert von, was hat, 50 Millionen?
Nee, ich glaube 40, irgendwie so
genau, dazwischen. Soll angeblich für 80 Millionen verpflichtet werden.
Soll nicht für die Summe verpflichtet werden. Das ist das, was sie Everton wünscht. United ist mit einem ersten Angebot von, ich glaube, 40 Millionen oder so reingegangen, weil sie halt gewusst haben, ey, wir haben gerade keine Konkurrenten in dem Sinne, weil der Typ, und das ist halt deswegen so wichtig, die Schlagzeile, hat sich schon für uns entschieden. Das baut Druck auf Everton auf.
Plus, Everton hat ein paar Minuspunkte bekommen letzte Saison.
Everton hat auch finanzielle Probleme. Genau. Also die müssen verkaufen und United weiß das. Und das ist das erste Mal, dass United nicht so dumm ist und sagt, oh, okay, 80 Millionen, dann gehen wir genau. 70.
Weißt du? So, ich wollte sagen schon, das wusste ich nicht. Ansonsten, ich hatte schon diesen Take, so Maguire 2.0.
Ja, und Anthony und sonst was. Also da gab es ja nicht riesige Konkurrenten.
Und Bezugnahme auf dem Podcast 2-3 Wochen zuvor, wo du gesagt hast, ihr habt jetzt nicht das größte Budget dieses Jahr.
Haben wir nicht.
Es
gibt aber noch eine Sache und zwar Erik ten Hag. Seine Aussage war, die er im holländischen TV geteilt hat, weil er drauf gefragt wurde, er meinte, ja, mir hat der Club erzählt, dass sie mit einigen Trainern und auch mit Tuchel und so Gespräche geführt haben und danach evaluiert haben und sich dann eingestehen mussten, dass sie den besten Trainer haben für die Position. Und ich feier das so toll, Digga. Ey, das habe ich mir so lange von ihm gewünscht. Weil, Bro, ich guck mir die Spiele an. Ab und zu ist die Kamera auf ihn gerichtet. Du guckst, er ist ein bisschen eingeschüchtert. Er weiß, Digga, in seinem Kopf, da rattert das gerade so auf den, boah, wenn wir das Spiel verlieren, dann die Schlagzeilen, dann wird's hier eng. Bruder, er hat seit diesem FA Cup-Finale davor schon, weil er die ganze Zeit gefragt wurde, ja, du wirst released, was machst du? Was ja. Und er meinte schon damals so auf, Digga, wenn ich vor die Tür gestellt werde, mache ich das, was ich immer gemacht habe. Ich wechsle den Verein und hole mir Dings, die nächsten Trophäen. Weil er hat die letzten 6 Jahre jedes Jahr mit einer Trophäe beendet. Ja. So, und dieses Stückchen Arroganz, das hat mir bei ihm gefühlt, dieses Mourinho-Ding. Weil er ist gerade auf diesem I don't give a F, weißt du?
Er war zu häufig nur in ich muss mich rechtfertigen Modus,
ja.
Anstatt auch mal, ich check's, auch schwierig in seiner Situation gewesen, mal zu sagen, ey, so den Mourinho zu machen, aber jetzt endlich, es ist wichtig, weil er macht ein Standing jetzt. So.
Ja, und er hat das Standing, er hat sich das verdient. 2 Jahre, 3 Finals, 2 Trophäen, nachdem United 6 Jahre lang ohne Trophäe da stand. Und der ganze Lockerroom, die ganzen Spieler sind hinter ihm. Das checken viele nicht. Also wir sind sowieso auf Ten Hag eingegangen, ich mach das Ganze jetzt nicht nochmal auf. Für mich ist einfach nur der Punkt, du brauchst ein Stück weit Arroganz. Das, was Louis van Gaal oder Mourinho mitgebracht haben, ist gut. Du kannst nicht süß bei United sein, weil das ist der größte Verein in England, der wahrscheinlich zweit- oder drittgrößte auf der Welt. Und die Leute haben dich die ganze Zeit auf der Zielscheibe, weißt du?
Mhm.
Und deswegen ist so dieses, ich find's geil, dass er jetzt mit breiter Brust auftritt.
Yes.
Nice. Dann
haben wir noch beim HSV auch super Nachrichten, denn Abgangskandidat und Topstürmer der zweiten Bundesliga, Robert Latzel.
Sehr, sehr starkes Zeichen.
Bleibt beim HSV.
Sehr, sehr starkes Zeichen.
Einer der ersten Kandidaten oder als einer der ersten Kandidaten galt, die den Verein verlassen werden bei Nichtaufstieg. Jetzt gab es ein paar Änderungen innerhalb des Vereins, neuer Sportdirektor etc.
Kunz.
Kunz wird wahrscheinlich ein Wörtchen mit ihm geredet haben. Scheint mit Baumgart vielleicht auch ein Gespräch gehabt noch zu haben.
Ja, ich bin ehrlich. Es muss einfach dieses Jahr klappen.
Das
ohne Wenn und Aber. Also kannst nicht.
Warte, ganz kurz.
Kannst sich die Karriere.
Ja, hey, zum Podcast in 2023.
Du kannst nicht. Naja, aber es geht ja darum, du kannst nicht diese Spieler verbrennen dafür, dass sie loyal sind.
Ja.
Also ein Laszlo Benes, Digga, der wird höchstwahrscheinlich gehen. Der spielt ja auch hier die EM mit. Ludovic Reis. Das sind Spieler mit Ambition. Und die Ambition ist, erste Bundesliga zu spielen. Und wenn nicht, dann suche ich mir einen neuen Verein. Da bin ich als HSV-Supporter auch irgendwo
Realist
und denke mir halt so, ey, wie lange soll ich denn dem Verein oder die obere Etage entschuldigen und den Spielern hinterherweinen? So, weißt du, es ist einfach richtig.
Ja.
Dass sie wechseln wollen irgendwann.
Ganz normaler Gang des Lebens, auch im Fußball. Also da kann man auch dann niemandem böse sein.
Und Bro, ganz ehrlich, so viele Spieler, die zweite Bundesliga gespielt haben, sobald sie in einer funktionierenden Mannschaft landen oder einer Mannschaft, wo so ein Umschwung tatsächlich mal klappt, sind dann von heute auf morgen plötzlich Stars. Also ganz ehrlich, ein Robert Andrich, der ist von Union und sonst was rübergewechselt, eineinhalb Saisons bei Leverkusen Nationalspieler geworden und jetzt ist er Stamm, der Partner schlechthin von Toni Kroos. Mit Maxim Mittelstädt, der war doch jahrelang bei
Hertha, oder?
Hertha.
Ja.
Also du hast, er war ein cooler Spieler so mäßig, aber für Hertha immer nur so. Weißt du, so dieser Nebensatz, es ist nur Hertha. Und jetzt ist er bei Stuttgart eine Saison und hat komplett zerrissen und ist erster weicher. Linksverteidiger.
Ach so.
Der Deutschen. Was hast du gesagt?
Ist jetzt weicher.
Na, aber das so. Was ich meine. Und das kann man bei vielen HSV-Spielern sagen. Aber gut.
Wir sliden rein, denn wir haben. Die EM ist gestartet seit dem letzten Pod.
Ja, Mann.
Und zwar hatten wir das Deutschlandspiel, das Eröffnungsspiel. Wir haben es analysiert, guckt es auf YouTube gerne nochmal an. Da sind wir tiefgründiger drauf eingegangen. Wir gehen jetzt die Spiele und die Ergebnisse einmal kurz durch. Kurz und knapp, einfach irgendwie prägnant, ein, zwei Sachen, Takes dazu bringen. Deutschland gewinnt den Auftakt herausragend mit 5:1 gegen unterdurchschnittlich starke Schottländer, die aber direkt zeigen, dass sie hier sind, um auch Stimmung zu machen.
Es sind sympathisch.
Super sympathische Nation. Unsere Youngsters treffen. Erste Halbzeit steht 3:0. Dann wurde ein bisschen rotiert. Füllkrug trifft noch. Emre Can Nachzügler trifft noch. Und ich glaube, mit der Leistung auch von einem Gündogan, den Treffer von Emre Can, wurden alle Punkte, die noch irgendwie im Raum standen, im Vorwege dieser EM, im Keime erstickt. Und
genau.
Ich glaube, wir sind bereit, um jetzt diesen EM-Weg zu gehen. Und
wer wurde kritisiert? Unabhängig von den beiden? Der Julian. Nagelsmann hat jetzt nochmal unterstrichen, dass alle da draußen, auch Leute, die einen Podcast machen in Hamburg, einfach mal die Schnauze halten müssen. Also ich war immer der Meinung, dass er auf einem guten Weg ist und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Deutschland was abreißen kann. Ich habe aber ständig gesagt, er muss langsam so seine Truppe finden. Und die hat er gefunden. Und in dieser Truppe hat Gündogan seinen Platz verdient. Und ab dem Zeitpunkt, wo er das so unterstrichen hat, mit der Kapitänsbinde und sowas, war für mich das Thema durch. Dann gilt es nicht mehr, so kurzfristig vor der EM nochmal Unruhe reinzubringen, aus medialer Sicht, Social Media und Co., dass man das die ganze Zeit hinterfragt.
Ich muss also sagen,
irgendwo musst du einen Schlussstrich ziehen und sagen, ich vertraue dem Trainer oder nicht.
Ja, ich muss Props an Nagelsmann geben, weil er natürlich bleibt seiner Linie sehr, sehr treu. Das macht er bei dem Thema mit Manuel Neuer. Das macht er beim Thema mit Ilkay Gündogan. Und das macht er beim Thema der Nominierung und auch Nachnominierung. Und er hat in allen drei Punkten bis jetzt absolut recht behalten. Und hat gar keinen, also er lässt keine Diskussion zu davor. Er macht aktuell oder hat bis jetzt alles richtig gemacht. Unabhängig davon, was die Spielergebnisse in Zukunft jetzt aussagen werden vielleicht. Aber bis jetzt hat er das 10/10 für mich, wie du bei einer Heim-EM mit viel Kritik auch vorher starten kannst und Dinge umgesetzt hast. Top.
Ja.
Und ich glaube, so können wir stehen lassen.
Ich freue mich sehr
aufs nächste
Spiel. Dann unsere Nachbarn, Schweiz und Ungarn.
Genau. Schweizer sehr gut reingestartet in der ersten Halbzeit, 2:0 in Führung gegangen. Elbischer mit Tor und Vorlage. Digga,
warte mal ganz kurz, das Tor, ne? Also die deutschen Tore waren schon wunderschön.
Ja.
Ne? Also besonders das von Musiala und Füllkrug und so. Auch von Can. Aber Digga, dieser epische Schuss zum 2:0, wie er den Ball genommen hat, und das war Maßarbeit, Bruder. Ja. Also manchmal hast du so diese perversen Schüsse, die so unter die Latte gehen und du löpst, und manchmal hast du so diese flach ins Eck, so, weißt du, so dieses, boah.
Ja, die Schweiz haben mir gut gefallen. Zweite Halbzeit muss man aber sagen, Ungarn zurückgekommen, haben sich rangekämpft.
Ja, es lag auch daran, dass sie einfach Soboslai ein bisschen machen lassen haben, was ich gar nicht checke. Also, die Schweizer haben ja so diese ekligen Typen, so die, du sagst einfach, Bro, gib ihm Manndeckung, scheiß auf alles andere, kleb an dieser
20, glaube ich, hat er, oder?
Ja, so, und so, der soll keinen gefährlichen Ball spielen, und der macht eine Flanke nach dem anderen und Schnittstellenpässe, wo ich mir denke, Jungs, Digga, also langsam müsst ihr ja aufwachen, genau, aber ist ja alles gut gegangen.
2-1, dann Embolo am Ende nach, ich glaube, viertes Spiel für ihn dieses Jahr gewesen. Nach Kreuzbandriss.
Er hatte ja auch noch diese Kniebandage, ja, die dann abgefallen
ist. Ich habe die Wiederholung viermal oder so gucken müssen, damit ich gecheckt habe, was ist das. Weil ich gucke so, ich mach so, er hat noch Schuhe an. Hä, was ist das?
Digga, das war ein bisschen random. Aber ihm gönne ich es auch. Also, das hätte ja mal ein Superstar werden können, ne? So.
Ja.
Und deswegen, ich feiere das immer, wenn so Leute, die abgeschrieben werden, immer noch was machen. Übrigens, der erste Torschütze Dua, der ist überraschenderweise überhaupt gestartet. So.
Ja,
ich glaube, der hat sein erstes Spiel vor einem Monat gemacht.
Ja.
Das ist krass. Also,
ja, seinem gegönnt, der hat sich sehr gefreut.
Also da
war VAR auf seiner Seite.
Ja, genau, wurde überprüft. Murat Yakın auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das Ergebnis sehr, sehr gut gegen einen Gegner, wo du gedacht hättest, vielleicht ein Unentschieden, oder?
Ja, genau. Hätte auch, wie gesagt, beim 2-1 hatte Ungarn auch eine große Chance noch, aber
genau,
sie haben sich durchgesetzt.
Ein ähnliches Spiel hätte man sich vielleicht zwischen Spanien und Kroatien erwartet. Zumindest.
Ich muss sagen, es war ein ähnliches Spiel. Es war aber halt komplette
Execution, sagt man.
Execution, ich fällt das deutsche Wort nicht ein, auf spanischer Seite.
Ja, also die Spanier hatten sich was vorgenommen, sie haben es knallhart durchgezogen. Das kann man, glaube ich, unterm Strich sagen. Fabian Ruiz muss man hier erwähnen. Also
Junge,
sowieso die letzten Spiele bei Paris, dachte ich mir, okay, heftig, weil, Bro, ich bin kein Fan von ihm. Ich bin einfach kein Fan, aber das hat mir nochmal bewiesen, dass ich so mein Bias beiseite tun muss und ihm wirklich eine faire Chance geben muss, weil Champions League hatte ich schon den Anschein, ne? Oh, okay, vielleicht habe ich ein bisschen zu Unrecht so abgeschrieben. Das war der Beweis. Erster Pass auf Morata, der übrigens jetzt in der All-Time-Scorer-List auf Platz 3 ist, nach Platini mit 9 Treffern und Cristiano Ronaldo mit 14. Das heißt, er kann sich sogar auf Platz 2 hochschießen, und ich bin ehrlich, bei diesem spanischen Kader ist er der einzige Zielspieler vorne im Sturm.
Ja.
Das kann er auch noch brechen.
Vielleicht ganz kurz, Tor kam relativ aus dem Nichts. Einmal geschlafen, direkt bestraft worden. Das war so abzeichnend in der ersten Halbzeit, fand ich, dann kam Fabian Ruiz, genau. Einzelaktion, herrausragend gemacht.
Digga, also besser kannst du es nicht machen. Das war auch so schön. Das ist das Geile an der EM. Es ist alles ein Turnier. Es ist nicht, du hast ein geiles Tor in der Premier League und ein geiles Tor in der La Liga, und danach ist so der Rest ganz.
Danke, Digga, ich sitze nicht gestern, alles gestern zusammen, ich gucke Fußball, ich denke mir so, Digga, das ist einfach gerade jeden Tag so geil. Digga, einfach so Nationalspiele, dieses Turnierformat. Ich war früher schon Fußballfreak und so, ne? Aber jetzt, wenn man älter wird, in Anführungsstrichen, ich werde 30, Digga, aber egal, ich bin auch 29, man realisiert das irgendwie immer mehr und man genießt das so.
Ja,
weil gerade wenn der Alltagsstress, früher hattest du die Zeit, um voll zu suchten alles, mit Sammelheft und so weiter und so fort. Jetzt, du arbeitest
dein Tag. Noch Sticker privat.
So. Ich habe überlegt zu holen, ne, übrigens. Aber nicht zum Klatschen, sondern zum Einkleben. Aber jetzt ist so, du hast einen Alltagsstress, du hast du bist mitten im Leben. So, du hast den Lebensstress. Und
ja,
dann kommt so eine EM und du denkst dir so, Digga, das ist so geil, dass ich hier gerade einfach Fußball gucken kann. Und gleich ist direkt das nächste Spiel.
Genau.
Und morgen sind die nächsten Spiele. Das ist pure Liebe.
Ja, auf jeden Fall Fabian Ruiz, das war eine Augenweide. Und dann, Bro, ich bin durchgedreht. Mein Cousin hatte Geburtstag, normales Gute Malik, 18 Jahre geworden. Wir sitzen da mit Familie, okay? Aber ich kann das Spiel gar nicht richtig verfolgen. Dann habe ich mir kurz so Zeit genommen, ich setz mich hin, ich guck, ich denk mir, Bro, Jamal ist 16, Digga. Mein anderer Cousin, er sagt, ja, Mann, voll heftig und so, er ist so alt wie ich und so oft. Ich denk, ja, heftig. Auf einmal, wir gucken, Bro, er spielt einen Ball. Ich dachte mir, willst du mich verarschen? Also, kannst aufziehen. Özil, De Bruyne, Pirlo, wen du auch im Kopf hast. Bro, keiner spielt den Ball besser als das. Die spielen alle dieselbe Art von Fußball, perfekt, wenn du so einen Ball spielst.
Perfekter Ball.
Das ist auch das, was Szoboszlai gemacht hat die ganze Zeit. Dieses, auf der linken Seite mit dem rechten Fuß, auf der rechten Seite mit dem linken Fuß, diese Bälle, die so aufs Tor geschehen werden.
Wenn die durchrutschen, können die auch reinkullern.
Wow, Digga, was war das für ein Ball auf Cavachal?
Aber auch Cavachal.
Aber der war ja auch, das war ja nicht mal so, dass da eine 1-gegen-1-Situation ist und der Ball muss perfekt gespielt sein und dann ist, da waren 3, 4 Verteidiger lang.
Ja, so an allen vorbei. Genau dahin, wo keiner rankommt und Cavachal nur sein Fuß.
Cavachal übrigens sein erstes Tor, hat der Kommentator gesagt.
Für Spanien?
Ja, im 45. Spiel oder so.
War das nicht, er hat kurz...
Oder meinte jemand anderen?
Ja, irgendwie so. Nee, kann sein. Aber war das nicht wie vor ein paar Wochen hat er doch auch noch so ein ähnliches Tor gemacht, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er ist auf einmal richtig torgefährlich. Cavachal übrigens auch, also sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Auf jeden Fall Spanien Ausrufezeichen gesetzt. Die Kroaten hatten zwischenzeitlich ein bisschen Ansätze gehabt, muss man auch sagen.
Ich finde, und das will ich hier nämlich nicht so stehen lassen, dass es ein 3-0 für Spanien dann am Ende ist und es eine pure Dominanz aufzeigt. Im Gegenteil, ich finde, Kroatien hat ein gutes Spiel gemacht. Sie haben dreimal geschlafen, zweimal auf jeden Fall, haben noch einen Elfmeter verschossen.
Ja.
Und ihre Chancen halt nicht genutzt. Also diese letzte Konsequenz hat gefehlt. Und dann wirst du halt von einem Spanien, muss man aber auch wieder hervorheben, eiskalt bestraft. So, und das war für mich so ein Paradebeispiel. Kroatien habe ich nicht ansatzweise abgeschrieben, ja, weil sie trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben. Spanien hat mich stark überrascht.
Problem ist halt, die haben jetzt im nächsten Spiel Albanien und dann das K.O.-Spiel gegen Italien, die ja gegen die Albaner 2-1 gewonnen haben, nachdem Albanien das schnellste EM-Tor der Geschichte, glaube ich, geschossen hat, nach 23 Sekunden.
Oh, den habe ich
da gar nicht. Da hat DeMarco einen Einwurf, ne, also Mittelanschluss, bam, langer Ball, gekämpft. Ball läuft ins Aus, Einwurf, der will nach hinten werfen und der Ball wird einfach intercepted vom Stürmer und zack, reingeknallt. Ich dachte mir auch, Digga, was gerade passiert?
Ja, ich guck. Ah, die gehen auch alle ab, ne? Die Stimmung war crazy.
Mein Vater war noch in der Küche. Ich sag, Baba! Guck, was passiert ist.
Porsche André, Albania.
Aber was dann Italien abgeliefert hat, fand ich sehr, sehr krass. Natürlich, wenn du dir so ein 2-1 anschaust, denkst du, ah, okay, ein knappes Ergebnis, aber sie wollten unbedingt schnell das Gegentor erzielen. Das hast du halt auch gemerkt. Die Inter carried Italien, ich bleib dabei. Ja, ich weiß, das wird den einen oder anderen Fan vielleicht ein bisschen verärgern, aber ey, das sind eure Italiener, was verärgert euch? Die spielen ja für euch. Also erst Bastoni, meiner Meinung nach letztes Jahr schon Top 5 Innenverteidiger auf der Welt.
Ich check gar nicht, aber ich ganz kurz, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber warum hat er Firmino nach Zahnarzt gefragt eigentlich?
Warum?
Er hat genau diese Kauleiste wie Firmino.
Ach so.
So komplett weiß und viel zu gerade und so.
Auf jeden Fall Bastoni für mich ein Top 5 Innenverteidiger auf der Welt. Und danach, Digga, der Bro, das ist das, was ich meine. Diese geilen Tore sind gerade am Fließband, Digga. Was macht Barella für einen Volley aus 17 Metern? Es ist einfach so effortless. Es sieht so easy aus. Und das ist so geil. Und natürlich, Albanien hat zwischenzeitlich auch gedrückt. Später auch mit Ray Manai, der eingewechselt wurde, 1-2 Chancen gehabt. Aber unterm Strich, Italien soll erfüllt. Gut, wie sie gewonnen haben. Dieses schnelle Gegentor, gut verarbeitet und.
Ja, auch schnell verarbeitet. Genau. Sie hätten sich belohnen müssen mit noch einem Tor, meiner Meinung nach, um das ein bisschen zu untermauern, die Leistung und Dominanz. Trotzdem Albanien, viel Kampf. Ich habe den Safe. Fans extrem dieses Tor gegönnt. Super Stimmung gemacht in Dortmund.
Ja, war beide Hammer. Seiten.
Und ja, dann hatten wir gestern die Polen starten in Hamburg, hier bei uns, gegen die Niederländer. Auch hier die niederländischen Fans. Unfassbar geile Stimmung in Hamburg gemacht.
Alles lahmgelegt, Digga, in Hamburg. Verkehr war tot.
Zum Glück war ich nicht in
Hamburg. War gestern eine Stunde im Stau.
Danke für Oranje.
Für nix.
Polen geht überraschend mit 1-0 in Führung. Durch einen Kopfball von Buksa. Lewandowski verletzt auf der Bank nur. Kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich glaube, am Ende des Tages müssen wir auch ganz klar sagen, dass die Niederländer hier ein herausragendes Spiel gemacht haben. Ich finde, Torausbeute war absolut viel zu wenig. Also sie hätten eigentlich mindestens 3-4 Tore machen müssen.
Ja, safe.
Ne? Also es hätte für Polen auch richtig böse ausgehen können.
Aber ey, Chesney ist so ein kranker Torwart. Chesney, jedes Turnier unterstreicht.
Das ist ja, was ich auch gesagt hatte in der Voranalyse, dass ich meinte, mit Chesney hast du halt einen Top-Torhüter.
Also guck, viele Länder haben ja einen Top-Torhüter, so weißt du?
Ja.
Aber irgendwie bei Chesney, er kriegt nochmal einen +5-Boost. Also Leute können sich motivieren, aber bei Chesney kickt das anders. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an
EM-Boost, meinst du?
Ja, ja.
Genauso wie Chiesa übrigens bei Italien.
Ja, safe.
EM-Chiesa ist crazy.
Ja, oh, gerade wo du über Italien redest, ich muss einen Spieler loswerden noch, sorry.
Na.
Bruder, wie hieß der Innenverteidiger?
Ah, der von Bologna.
Califiori.
Califiori.
Boah, geil. Bruder. Und es gibt so voll viele Posts gerade auf Social Media, wo die sagen, er ist einfach der typical 2002 italienische Verteidiger. Und dann ist ein Bild von Maldini, von Nesta und Co. Alle mit diesem Stirnband, langen Haaren und so. Bro, und er gibt dir ehrlich diese Oldschool-Vibes. Ja. Aber ja, die Holländer haben es dann am Ende mit 2-1 gemacht. Wie gesagt, Cody Gakpo mit dem Anschlusstreffer. Mhm. Auch wichtig, da schnell ein Zeichen zu setzen. Und dann gegen Ende halt Wout Weghorst.
Weghorst. Mit dem ersten Ballkontakt.
Nathan Aki übrigens sehr, sehr schön Pass
gespielt. Allgemein, sein Spiel war herausragend.
Ja,
Aki hat Doppel-Assist eigentlich. Er hat den nicht bekommen, zwar für Weghorst.
Man darf auch nicht vergessen, ne? Also die Verteidigung von Holland ist krank stacked. Und die haben noch
Maarten
auf der Bank, Frimpong, De Ligt. Also die können einfach eine zweite komplette Innenverteidigung,
dann haben sie
Verteidigungsreihe da hinstellen.
Micky van de Ven haben sie noch. Also sie haben
schon eigentlich, crazy.
Bin ich ehrlich, sie haben ein bisschen zu viele defensive Spieler. Gerd Rüder und Blind haben sie auch noch. Also aber grundsätzlich, das übrigens, Luke de Jong ist gar nicht dabei, ne?
Ja, ja. Zirkzee dafür. Ich weiß nicht, ob dafür, aber Zirkzee wurde auf den letzten Drücker nominiert.
Nee, für von dem
Wiefert?
Nee.
Will.
Von Ajax, der mit B.
Bergwijn? Berghuis?
Nee, nicht Berghuis, der andere. Ist er mit B? Der Stürmer. Brobbery oder
Brobby.
Brobby.
Ja, ja.
Der war verletzt. Das okay. Für ihn ist er gekommen.
De Jong ja auch nicht dabei.
Das, genau. Das ist aber so ein Ding. Wenn es bei den Niederländern hapert, wird es halt genau das sein, was wir gesehen haben. Sie schaffen es nicht, die Tore zu schießen, weil sie nicht diesen einen Stürmer haben. Weil bis dahin,
ja, finde ich... Du hast Zirkzee, lass ihn einfach spielen, bau mal auf ihn auf, Digga, entwickel den mal
so, jetzt. So, checkst du?
Du hast das Problem, Mann.
Ganz genau.
Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Trainer irgendwie so statisch. Ganz ehrlich, du hast einen jungen Stürmer, der die Saison seines Lebens gespielt hat. Gib ihm mal einen Vertrauensvorschuss und yalla, weißt du?
Ja. Und dann haben wir das nächste Spiel, das einzige Spiel, was ich mir nicht angeguckt habe, leider, zeitlich habe ich
es nicht geschafft. War tatsächlich ein gutes Spiel.
Und zwar, die Slowenen spielen 1-1 gegen die Dänen. Die Dänen starten mit einem sehr emotionalen Tor.
Also auch wieder sehr, sehr schön das Tor, ne? Also ich weiß nicht mehr, war das ein Einwurf auf Jonas Wind oder ein Pass? Der legt den so mit der Hacke halb hoch. Und dann kommt halt ein gewisser Eriksen, der 2021 bei der EM noch einen Herzstillstand hatte und macht einfach den Treffer, wo ich dachte, boah, wie geil wäre das, wenn das jetzt auch noch der Siegtreffer ist. Aber die Slowenen haben hinten raus wirklich eine sehr, sehr gute Partie gemacht und sie haben auf dieses Ausgleichstor hingearbeitet. Das war wirklich irgendwann so von den Chancen her, war das schon ziemlich dominant. Ich würde nicht sagen vom gesamten Spielverlauf, weil da haben die Dänen natürlich einfach ein bisschen besseres Fußballverständnis vielleicht im Kollektiv, ne, weil sie einfach viel auch Ballbesitz spielen können, aber Slowenien wirklich auch Ansätze gehabt. Benjamin Seško mit so einem Pfostenkracher, wo du dachtest, boah, was geht hier ab aus der Distanz. Allgemein, also Slowenien sollte man nicht unterschätzen. Das sind jetzt noch 2 K.O.-Spiele für sie und wir haben gesehen, dass in der Gruppe auch einige Giganten schwächen können. Und damit kommen wir dann zu England gegen Serbien,
ja.
Wo ein gewisser Jude Bellingham natürlich in absoluter Stürmermanier, wir wissen, er ist Stürmer gewesen sein ganzes Leben lang, den Ball einnetzt. Und ja, daraufhin, England zwar besser,
erste,
gedrückt, aber auch extrem anfällig.
Bro. Also erste Halbzeit war England schon besser, die Serben haben ein bisschen zu viel zugelassen, ein bisschen zu verunsichert gewesen, glaube ich, auch von den Namen des Kaders, sich da so ein bisschen reindrücken lassen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, das, was ab der zweiten Halbzeit passiert ist, ist für mich eine absolute Frechheit. Ich finde das so eine bodenlose Leistung von den Engländern, was die da gespielt haben. Ich finde es schade, dass es nicht bestraft wurde, muss ich ehrlicherweise sagen.
Entspann dich mal jetzt.
Nein.
Nein, entspann
dich mal. Ganz ehrlich.
Die waren trotzdem besser.
Die waren für mich nicht trotzdem besser. Also, was Serbien.
War Serbien besser?
In der zweiten Halbzeit war Serbien
klar allgemein. Besser.
Ich fand das Spiel auf Augenhöhe am Ende.
Nee.
Doch.
Ja, du sagst am Ende. Ich rede vom gesamten Spiel.
Ja, erste und zweite Halbzeit fand ich es am Ende betrachtet auf Augenhöhe, weil Serbien die zweite Halbzeit komplett dominiert hat.
Ja, würde ich nicht sagen.
Doch. Also für die Qualität, die England hat mit den Namen.
Nein, nicht für die Qualität. Ich blende das aus. Für mich ist es trocken.
Nee, für mich nicht.
Ja, du gehst immer mit einer anderen Erwartungshaltung.
Wieso? Wir gehen mit einer Erwartungshaltung, dass England den mit 1,5 Milliarden mit Abstand den teuersten Kader hat und mit Abstand
und drei Punkte
mit geholt, am besten aufgestellt
ist. Kein Gegentor kassiert, weiter geht's. Weiße Weste. Nein, also für mich ist das, guck, ich check das. Ich bin ja nicht doof, ich weiß, was du meinst.
Ich weiß auch.
Ich hätte auch erwartet, ja, Minimum 2-0. Warum? Weil das England, du wünschst dir, dass diese Stars jetzt auch untermauern, warum sie Stars sind. So, aber auf der anderen Seite, okay, du hast ja selber Fußball gespielt. Manchmal hast du einfach ein Kackspiel. Und dann ist halt wichtig, ein gutes Ergebnis trotzdem einzufahren. Also, selbst wenn es ein 1-1 gewesen wäre, kommt England höchstwahrscheinlich aus dieser Gruppe raus. Und wenn du ein 1-0 hast, während die anderen Konkurrenten 1-1 spielen und beide zwei Punkte liegen lassen, dann bist du in der Pole-Position. Du hast keinen Gegentreffer kassiert, was am Ende des Tages ein gutes Ergebnis für dich ist. Und weiter geht's. Also musst du auch abhaken können, das meine ich.
Wie findest du die Konstellation mit Trent?
Trent hat, nee, muss nicht sein. Ich finde Trent. Also es ist kacke, weil bei Liverpool hat Trent immer funktioniert, weil er als inversiver Außenverteidiger ins Zentrum gegangen ist. Checkst genau. du? Also ja. das zusätzlich zum Dreier-Mittelfeld. Dann schiebt einer oder zwei vor, einer aufs Halbfeld, der andere switcht so ein bisschen die Lanes auf außen. Ne? Dann hat Trent wirklich Platz. Aber wenn er als richtiger Sechser startet, beziehungsweise Achter, dann sind sie nicht vier Mann, sondern sind halt drei Mann, gerade weil ein Kyle Walker so ein bisschen mehr auf außen geklebt hat, weißt du? Was auch richtig ist, weil das Kyle Walker, das ist ja nicht seine Schuld, das ist seine Aufgabe. Nur die Dynamik ist eine andere. Und ich finde, ein Trent, der hat auch ein, zwei anfällige Situationen gehabt, weißt du? Ich sag nicht, das war ein schlechtes Spiel, es war solide, war gut, aber ganz ehrlich, das hätte dir auch ein Conor Gallagher, ein Kobe Mainoo und auch geben können.
Am Ende des Tages, also grundsätzlich habe ich viel mehr erwartet, auch von der Offensive, aber auch ein Trippier, irgendwie Notlösung auf Linksverteidiger?
Nein,
ist gewollt?
Also er spielt seit Jahren so.
Okay.
Ja, Walker rechts, er links. Also man hatte die Phase, wo er Luke Shaw mal eingesetzt hatte, aber der ist halt immer noch so ein bisschen angeschlagen, weißt du? Also Kieran Trippier ist schon die, also auch wenn Luke Shaw fit wäre, glaube ich, wäre er so gestartet.
Okay, weil auch die Einwechslung, weiß ich nicht. Ich finde halt, also ich finde, Mainoo hättest du früher bringen sollen. Ich finde, dass du einen Cole Palmer hättest bringen müssen, anstatt
Bowen.
Auch wenn dann ihn nicht, dann zumindest ein Eze.
Also South geht nämlich voll in die Verantwortung. Ne? Also mir war nur das Ergebnis wichtig, dass man sagt, okay, man holt hier einen Sieg, man kassiert hier keinen Gegentreffer, ob es jetzt 1-0, 2-0 oder 3-0 ist. Natürlich hätte so stimmungsmäßig was verändert, aber vielleicht ist gerade dieser Weckruf dann gut, dass du von dem Serbien fast Punkte liegen lassen hast. Aber ein Southgate nehme ich nicht in Schutz. Also, du musst mit dem, was du hast, und dann gehen wir auf deinen Punkt quasi ein, mit dem, was du hast, musst du einen Harry Kane Minimum 200-300%ige liefern können. Ist einfach so. Bei Serbien hat mich irgendwie Jovic getriggert. Mich hat getriggert, dass ein Tadic nicht gestartet ist. Sergej Milinkovic-Savic auf der 10 finde ich auch nicht ganz richtig, bin ich ehrlich. Mitrovic hätte nicht raus sollen. Weißt du, also so eine Sachen, wo ich sage, ah, okay, Da musst du einfach konsequent so auf die erfahrenen Spieler dann setzen und auch dann in den richtigen Positionen. Meiner Meinung nach Savic ein 8er, 6er, ein Tadic muss spielen, weil er einfach der kreativste Mann auf dem Feld ist. Ein Kostic, wissen wir, der ist kreativ, aber der muss halt auch mit Bällen gefüttert werden, so über die Außen. Und das kann Tadic besser als jeder andere im Kader.
Ja, dann kommen wir zu meinem Spiel.
Oh!
Und zwar hat Rommel die deutschen Turnierformate und insbesondere die Eröffnungsspiele sich mal angeschaut. Und zwar aus dem Sommermärchen 2006 und der Heim-EM dieses Jahr 2024. Und du musst sagen, entweder oder. Und zwar vergleichen wir einzelne Spieler aus 2006 mit den 2024ern.
Bro, da forderst du mein Gedächtnis ja krank
raus. Auf der Grundlage aber nicht nach, wie sind die grundsätzlich gewesen von der Karriere, sondern zu dem Zeitpunkt, wie ist deren Form. Und wie gut waren sie zu dem Zeitpunkt?
Bro, das ist 18 Jahre her. Wir haben Zuhörer, die sind nicht mal 18.
Das ist doch geil. Und wir starten nämlich im Tor. Und zwar, auch bitte, wie gesagt, Form auch berücksichtigen.
Ich vergleiche jetzt Spieler und Spieler.
Genau, Spieler und Spieler auf der Grundlage.
Auf derselben Position?
Genau, auf derselben Position. Und wie war ihr Können, ihre Leistung zu dem Zeitpunkt? Also wie waren sie, ne? Genau. Wir fangen an mit Jens Lehmann 2006 gegen Manuel Neuer 2024. Nicht Alltime betrachtet.
Aber was soll ich denn jetzt bewerten?
Ja, wen?
Neuer hat ein Spiel gemacht.
Was fandst du besser? Ja, aber grundsätzlich, naja, wir haben ja hier auch die Grundlage, ein Spiel nur. Nicht an sich das Spiel, sondern er steht in der Startelf und hat in diesem Jahr die und die Performance oder ist mit der Grundlage
Torwart geworden. Manuel Neuer. So.
Echt?
Ja, was, der hat ja nichts falsch gemacht.
Ja, aber er war ja nicht so gut dieses Jahr.
Ich denke, ich soll das Spiel bewerten.
Nein.
Die Leistung.
Nee, grundsätzlich, warum er nominiert wurde. Also die Leistungsgrundlage seiner Nominierung und warum er jetzt diesen Platz.
Neuer.
Okay. Also Lehmann fandst du damals nicht verhältnismäßig besser in Form und so als Neuer dieses Jahr?
In Form vielleicht, aber nicht
ja,
besser.
Ja, meine ich ja.
Aber in Form heißt nicht besser. Also wenn du und ich Fußball spielen, ich habe ein 60er Rating,
ja, nein, es ist ja okay,
du ein 80er,
ich wollte es nur klarstellen, dass du es verstanden hast.
Ja, ich check schon.
Okay. Ja, okay.
Ja, nicht doof.
Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir Joshua Kimmich rechts gegen
Kimmich.
Arne
egal,
Friedrich.
Egal, wer kommt. Ja, okay. Bei Lahm hätte ich überlegt. Aber
okay. Dann haben Kimmich. Wir Innenverteidigung einmal.
Also Kimmich, ganz kurz, ich möchte, Digga, das ist my guy.
Ja, ist okay.
Kimmich kam ja als Rechtsverteidiger in Form auf Dings, Digga, 99er Rating hier rein. Also für mich, es gibt gerade keinen besseren Rechtsverteidiger auf der Welt. Könnt ihr mich voll labern, wie ihr wollt. Ich unterstütze meine deutschen Almans.
Ja. Becks hat früher Leute festgehalten, Kimmich hat sie gebissen. So, ohne Wehren. Dann haben wir 2006 Mertesacker gegen Antonio Rüdiger 2024.
Ja, Digga, ich hätte echt gern Mertesacker gepusht, aber Rüdiger gerade frisch.
Dann
CL-Sieger, Meister.
Okay, ja.
Weil er spielt ja auch bombenmäßig. Und er hat ein geiles Kopfballtor gemacht.
2006 Christoph Metzelder.
Nee.
Gegen Jonathan Tah.
Nein, kannst du auch nicht.
Metzelder, Digga.
Ja, Bruder, hat er ungeschlagen. Real Madrid, Digga.
So.
Oh, ich hab das komplett vergessen.
Ja.
Crazy, Digga.
Metzelder war geisteskrank.
Christoph,
ne?
Metzelder, Digga. Metze, Alter. Ja, Digga, trotzdem Jonathan Tah, ne? Wow. Ungeschlagen, Meister als Leader.
Okay.
Ja.
Maxi Mittelstädt gegen Philipp Lahm.
Ja, okay, den gebe ich den Oldies. Ja, okay. Philipp Lahm war auch noch ein Plus Ultra, Digga. Okay. Aber Maxi übrigens sehr, sehr geil.
Okay, dann machen wir Andrich gegen Thorsten Frings.
Ah, oh, Digga, wer ist ein geiler Vergleich? Frings war heftig. Ich finde auch Spielertyp sehr geil zum Vergleichen.
Mhm.
Andrich war hinten raus schon ziemlich stark, Digga. Frings habe ich gerade nicht mehr so in Erinnerung, aber das war die Werder Bremen-Zeit, wo er einfach ein Monster war.
Auch denkst, also, ne? Kurz nachdem die Meister wurden und so.
Weißt du was? Vom Standing her,
Frings
einfach mehr so der gestandene DFB-Profi. Andrich ist ein gestandener Profi, aber noch nicht im DFB-Dress. In dem Sinne, dass er so ein Ansehen genießt wie ein Thorsten Frings. Frings waren Monster, Leute, die müssen.
Yeah.
Frings und Tim Borowski, Digga, bist du dumm?
Nächster, Tim Borowski.
Ist er da?
Oder, aber Toni Kroos ist.
Ja, okay, Toni, ja, nee.
Ne? Dann, jetzt muss ich überlegen, wen ich mit wem vergleiche, aber wir machen mal, weil einer muss. Ah, nee, das kann man machen. Florian Wirtz, nee, Gündogan.
Okay.
2024 gegen Bernd Schneider 2006.
Oh, ich liebe Bernd Schneider.
Ja, Mann, Digga, der Typ hat so
aber Bernd Schneider war doch rechts.
War ja, rechts? Wir hatten 4-4-2-2-2 gegen 4-2-3-1 halt.
Okay,
ne?
Check. Ja, Bernd Schneider war, boah, Digga. Also, wenn du jetzt Stand-Nominierung gehst,
ja.
Bernd Schneider.
Ja, okay. Dann Stand-Nominierung. Wen nehmen wir denn? Wir nehmen.
Weil nach dem ersten Spiel, das nochmal spielen willst, also ja, Gündogan.
Ja, okay.
Aber Bernd, Heide.
Dann haben wir Florian Wirtz in 2024 gegen, ich überlege gerade,
ja,
wer ist der Offensivere von denen? Nein, ich überlege gerade gegen Lukas Podolski 2006.
Nee, ich gehe mit Wirtz.
Okay.
Also Poldi, guck mal, Poldi ist so ein Dings für mich, Mann, so ein Phänomen. Ich habe ihn nie richtig fühlen können, tut mir leid.
Alles gut.
Also ich meine das gar nicht böse, der hat irgendwie 120, 130 Spiele gemacht für Deutschland, glaube ich. Durch und durch eine Legende mit Köln, bla, alles schön gut.
Okay, dann kommen wir jetzt zu Jamal Musiala.
Jamal.
2024 gegen 2006 Bastian Schweinsteiger.
Basti, ist mir wurscht.
Safe.
Also Musiala muss sich auch erstmal den Legendenstatus von Bastian Schweinsteiger erarbeiten. Damals Bastian ja noch Flügelspieler, ne? War das noch da?
Ja, so offensiv.
Der wurde doch erst von, war das Van Gaal, den zum Sechser gemacht hatte?
Ja, das kann sein.
Weil der war linker Flügelspieler, richtig, richtig gegen seine Stärken, Digga. Also, er war halt voll lahm, aber das war halt dieser Fußball, der früher gespielt hat. Ich meine, Bernd Schneider war ja auch nicht schnell, sondern Techniker.
Frings Borowski ist das, also auch hinten, Mertesacker, Metzelder war jetzt, also Pace ist was anderes.
Ja, und man darf halt nicht vergessen, so Musiala ist wahrscheinlich das beste Talent seit Mesut Özil mit wird zusammen, ne, so auf den.
Ja.
Aber vor den war halt ein Schweini genau auf demselben Hype-Status. Natürlich damals Social Media und so war ein anderer Punkt, deswegen hat man den Hype vielleicht nicht so jetzt mitbekommen, dass so kleine Kiddies mitkommentieren. Aber das, was die waren oder sind, war halt ein Schweinsteiger damals. Deswegen, also das war auch unser Juwel.
Yes. Und dann letzter Vergleich. Kai Havertz 2024 gegen Miroslav Klose. Ja,
Klose.
So.
Klose.
Ey, und das Geile ist. Und
die Mannschaft ist geil jetzt.
Endergebnis. Von 11 Spielern sind 6 aus 24 und 5 aus 2006. Also eine richtig gute Mischung.
Da, auch die Dynamik wäre voll stabil.
So. Wir können vielleicht das, wenn Herbert das schafft zeitlich oder Wes, einmal so eine unsere Top 11 oder Becks Top 11 2006 Sommermärchen mit 2024 hin.
Ja, das lohnt sich halt, wenn wir weit kommen.
Genau. So.
Geiles Spiel.
Hauptthema.
So, Hauptthema. Also, wir haben gesagt, wir schauen uns die nächsten Partien an. Wir haben zunächst einmal heute am Montag, vielleicht habt ihr schon das Ergebnis, bis es online ist, Rumänien gegen Ukraine. Haben wir auch im Video thematisiert, glaube ich, so wie wir welche Mannschaft ja, ranken und die Ukraine für mich einfach der bessere Kader, heißt nicht das bessere Team.
Genau. Ich bin gespannt auf Rumänien wirklich, wie sie spielen werden, aber ich gehe auch hier mit einem Ukraine-Sieg.
Genau, dann haben wir Belgien, Slowakei. Slowakei ist nicht so stark wie Slowenien, ne, muss man sagen, so, weil die werden ja immer verwechselt.
Aber namentlich aber schon.
Namentlich tolle Typen mit dabei. Ich glaube halt, aber Belgien ist so eine. Die hauen da so ein 3-0, 4-0 rein.
Ja, so ich glaube, so ein Doku und
oder ja, KDB und
KDB Bull. Und auch ein Lukaku können da schon crazy
oder Bakayoko, Bro.
Ja.
Come on.
Genau.
Dann, Topspiel um 21 Uhr, Österreich gegen Frankreich. Und das ist halt, Bro, jetzt musst du ein Zeichen setzen. Wenn du jetzt nicht nachlegst, dann ziehen so Spanien, Deutschland und Co. an dir vorbei, so als Hauptfavorit, wenn du jetzt hier Punkte liegen
lässt. Da der Post ja gleich kommt und ihr den dann schon gesehen habt, vielleicht unsere Ergebnistipps hier bei diesem Spiel. Wir haben immer so die besten oder interessanten Spiele aus dem ersten Spieltag genommen. Bei Österreich gegen Frankreich hast du 2-0 getippt für Frankreich. Herbert hat 3-0 für Frankreich getippt. West 2-3 für Frankreich.
Also 3-2 für Frankreich. Guck mal, was er mir vorhin noch geschrieben hat.
Und
er meinte, ups, falscher Chat. Aber er schreibt, egal, heute Frankreich Niederlage gucken. Aber Tipp hat er bei uns 3-0
so,
für Frankreich.
Weißt du, er ist so ein ekliger. Aber Romme sagt 1-1 und ich sage, Österreich wird die Franzosen ärgern. Und ich glaube auch, dein Tipp 2-0 kann auch gut sein.
Ich finde auch deiner kann sein.
Ich glaube aber, dass Österreich es Frankreich extrem schwierig machen
wird. Aber ich sag, Frankreich macht auf jeden Fall 2 Tore. Also, ob es ein 2-1 wird, 2-0 oder sonst was, ist mir wurscht. Aber ich glaube, also wie lange wird sie stoppen, Digga?
Ja.
Das ist ja crazy. Und Österreich ist eine Mannschaft, die lebt davon, dass sie sich entlasten muss. Weißt du, also das ist keine Bunkermannschaft. Die möchten auch Fußball spielen, die möchten kreativ sein. Und ich glaube, wenn du halt diese Kreativphasen hast und dich nicht belohnst, dann wirst du halt zwangsläufig auch diese Lücken zeigen müssen, ne, weil das vom Spielstil abhängt, die dann eiskalt bestraft werden können von so einer Mannschaft wie Frankreich.
Dann haben wir, ich habe alle Spiele genommen bis Donnerstagabend, weil wir Freitag ja die nächste Folge haben. Dann haben wir.
Was haben wir um 15 Uhr an dem Tag? Am Dienstag. Am Dienstag 15 Uhr haben wir gar keins.
Nur zwei Spiele, Gruppe F. Genau, die Türkei gegen Georgien.
Oi.
Bist du im Stadion?
Nee, da nicht.
Gegen Tschechien, ne?
Tschechien und Portugal.
Inshallah. Und Portugal am Abend 21 Uhr gegen die Tschechen. Was sagst du da?
Türkei und Portugal sollten es machen, aber
warum haben wir aber nicht Portugal-Spiel genommen als Tipp?
Ja, hat mich auch gewundert.
Türkei, Georgien, weil er will türkischen Hype mitnehmen.
Ja, Digga, Clickbait.
Becks, Tipp 2-1 für Türkei. Herbert 1-0, Wes 1-0. Ich sag, souverän ist 2-0.
Guck mal, das Ding ist, das war bevor einige News ausgebrochen sind. Zum Beispiel ein Irfan Cankavic, der rechtsaußen vom Fener, ne, der ähnlich spielt wie Arda Güler, der ist jetzt ein bisschen angeschlagen. Heißt, dass höchstwahrscheinlich Arda auf dem rechten Flügel startet. Was für mich nach dem letzten Freundschaftsspiel gezeigt hat, boah, Digga, wenn Arda spielt, die Mannschaft ist eine ganz andere. Deswegen, also ich würde Stand jetzt vielleicht sogar mit eher zu einem 2-0 tendieren. Weil ich glaube, der Junge kann so viel entlasten. Weil vorher war unklar, wo soll er spielen, wo soll der andere spielen, soll er Zehner, soll er Achter, soll er recht. Checkst du? Also so, solche Sachen spielen dann auch nochmal mit. Aber Digga, die Georgier, die wissen, das ist ein Do-or-Die. Für uns ist, wenn wir unentschieden spielen, gegen Portugal vielleicht so und so machen und dann Tschechien besiegen, sind wir weiter. Weißt du, aber für die, wenn die erst Spielpunkte liegen lassen, ist aus. Weil die werden nicht gegen Portugal gewinnen. Und gegen Tschechien vielleicht ein Unentschieden. Die wissen das.
Naja. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir dann noch...
Portugal?
Genau.
Ja, was sagst du?
Boah, unangenehmes Spiel.
Oh, Junge, Digga, du regst mich richtig... Du bist richtiger Allmann, weißt du das?
Nein,
du nimmst aber immer den Hype raus. Ja. Junge, du bist Portugiese, Digga. Scheiß ja. auf... Nein! Digga, ihr habt die... Ihr habt so eine begnadete Mannschaft und du stellst dich hier hin, als wärst du die Türkei, Digga.
Okay, ich sag 3-0 Portugal.
Ja, fertig.
Okay.
Am Ende. Spielst gegen Tschechien,
am
Mann.
Am Ende, ich sitze hier wieder wie ein Jockel und sag, Digga, 1-1,
du
was
willst,
soll das?
Du wirst hier sitzen und sagen, Digga, Cristiano Ronaldo, man merkt, er hat richtig Bock. Bruno Fernandes, der beste Portugiese. Du wirst sagen, die Innenverteidigung hin und wieder mal so und so. Aber juckt nicht. Warum? Weil Bernardo Silva so und so. Digga. Hör auf damit, so pessimistisch zu sein, Bruder. Ihr kommt hier mit 9 Punkten raus.
Ja, Bruder, ich weiß. Hättet ihr so einen Kader, dann keine Ahnung.
Digga, wir wollen alle um. Bruder, ehrlich jetzt, Portugal, ich weiß, also ich check das, weil du die Erfahrung gemacht hast, immer enttäuscht zu werden. Aber es ist nicht immer enttäuscht, Digga. Guck dir die Ronaldo-Ära an, was ihr geholt habt an Erfolgen. Weißt du, es ist die beste Zeit, die ihr habt. Es ist halt einfach so, dass ihr auch extrem breit seid und die Konkurrenz gerade nicht so stark ist. Von Deutschland wusstest du nicht, was du erwarten sollst. Von Spanien wusstest du nicht, was du erwarten sollst. Kroatien, Dark Horse-Kandidat, ist abgekackt. Frankreich, weißt du, müssen wir sehen. Also so viel Konkurrenz, weißt du, ist da
ja
nicht mehr.
Das Ding ist,
was England man... England hast du gesehen.
Das soll keine Ausrede sein, aber ich finde, und das hat vielleicht auch in England, in Frankreich macht das perfekt, so wie sie es machen. Bei Portugal ist das Ding, dadurch, dass du so viel Qualität in der Breite hast, es fällt mir immer wieder auf, dass es super schwierig ist, dieses perfekte Match der Spieler untereinander zu finden. Was ich letztes Mal meinte, auch mit den Außenverteidigern. In einigen Spielen mit einigen anderen Spielern zusammen matchen andere Außenverteidiger viel besser.
Aber also, das ist halt der Luxus, den ihr habt, weil wir haben den Luxus nicht. Wir müssen mit dem und dem Spieler links, außen, rechts, außen spielen. Warum? Die Alternative ist nicht gut genug. Bei euch ist das so das Luxusproblem, dass ihr euch entscheiden müsst, will ich lieber den invasiven Außenflügelspieler oder will ich den, der halt über die Linie, die runterläuft und so. Das sind, möchte ich einen Gonzalo Ramos, der ein bisschen dynamischer ist, so vom Mitspiel vielleicht, oder möchte ich einen Cristiano? Möchte ich ihm, Digga, ich check das, ist schwierig, aber es ist nicht so, als ob du...
Ja, ich weiß.
Du spielst gegen
jeder
Tschechien.
Wird danach sagen, Rommel, du bist so ein
Halt's Maul. Also, und ich bin ehrlich, so wie Serbien verloren hat, so wie Schottland verloren hat, so wie die Kroaten untergegangen sind, Digga, für mich ist gerade so ein Modus, ey, ich habe gar keinen Grund mehr, enttäuscht zu sein, Digga, weil diese Nationen, die haben gekämpft, geackert oder halt so einige Sachen schiefgegangen, wie halt bei Schottland und so. Und die Fans waren trotzdem da, Digga, auf dieses... Tamam, es kann nicht immer alles klappen, du hakst das ab, machst weiter. Und Portugal, Digga, selbst wenn es jetzt ein Unentschieden sein soll, whatever, Digga, wen juckt das?
Ja.
Also, die werden eh hier weiterkommen.
Wir haben dann noch am Donnerstag die zweiten Spieltagsspiele, die ersten. Und zwar haben wir Kroatien gegen Albanien.
Die Spieltagsspiele?
Spieltagsspiele. Kroatien, Albanien, was sagst du?
Ja, Kroatien muss.
Sag ich auch.
Albanien ist gefährlich, aber.
Deutschland, Ungarn, es wird ein bisschen schwieriger als gegen Schottland, gehe ich davon aus.
Ich guck gerade auf dein Skript, ich sehe die beiden Flaggen, ich sehe, ah, okay, Schwarz-Rot-Gold, Deutschland, das andere sehe ich so rum, ich denke, ah, Italien, entspannt.
Achso, ja, bei gedreht, hey, ich check. Deutschland, Italien, naja, gegen Ungarn.
Ja, Digga, das wird auch, ich glaube auch ziemlich dominant.
So ein 3-0 oder so.
Also, ich glaube, die Null steht.
Ja.
Das ist für mich fix.
Glaube ich auch, und dann haben wir am Abend Schottland gegen die Schweiz.
Schweiz.
Das heißt, die Schweiz kann eigentlich das Weiterkommen schon festmachen.
Schweiz gewinnt vielleicht so 2-0, 1-0, irgendwie so, aber die Schotten werden alles hier reinwerfen. Also,
Schotten dicht machen.
Digga, die wollen sich da ja auch selbst ein bisschen belohnen. Ich sag nicht in Form von Punkten, aber so dieses, ey Jungs, ja, guck mal, gegen Deutschland war scheiße, aber jetzt können wir Fußball spielen, lass doch zeigen, was wir können. So dieses, weißt du, die wollen einfach für sich das auch machen.
Ja.
So, und deswegen, ich glaube, das wird ein enges Spiel.
Genau. Das war's von den Spielen bis zum Donnerstagabend.
Und jetzt kommen die Le Community Takes.
Yes. 5 Minuten feinste Community Takes. Ich schau mal hier so rein. Wen haben wir denn hier? Also, Tom Nowak sagt, England wird nichts reißen.
Was heißt nichts?
Wahrscheinlich.
Also, da sind wie viele Teams? Alle werden was reißen oder was?
Also. Wahrscheinlich nicht ins Halbfinale. Nicht ins Viertelfinale.
Also, guck mal. Es ist auch nicht verkehrt. Also, es ist unterm Strich ein scheiß Ergebnis. Aber wenn du jetzt gegen, ich kenne jetzt die Konstellation nicht, wer gegen wen spielen kann, aber wenn du jetzt gegen Portugal spielst und da rausfliegst, dann ist das so.
Ja, ja.
Klar. Also, wenn du jetzt gegen, keine Ahnung, du spielst gegen Türkei und fliegst raus, dann ist das ein Dings, ja, nee, dann muss dann Southgate weg. Aber so, ja, nee, was heißt nichts reißen? Also, ja, wenn du das an Halbfinal und sonst was festmachen möchtest, ja, okay, kann sein, aber ich denke halt trotzdem, so am Ende wird sich die Qualität da durchsetzen.
Ja. Dann haben wir Dennis.heg sagt, die Next Generation liefert ab, und zwar in Form von Wirtz und Musiala, Petri, Jamal, Bellingham. Ja. Hat er recht.
Aber es ist immer so.
Ist nice. Ist aber immer nice.
Hast immer Shooting Stars. Nur das Ding ist halt, oft ist es so, dass die Shooting Stars so gesplittet sind aus Spielern, von denen du es erwartest, und Spielern, die so aus dem Nix kommen.
Mhm.
Und ja, du hast Spieler, die aus dem Nix kamen bis jetzt. Aber du hast vor allem die Spieler, von denen du dir erhofft hast, dass sie jetzt nochmal zeigen, warum sie Weltstars sind, schon in dem Alter.
Ja.
Also, dass sie es dann auch noch im ersten Spiel direkt so unterstreichen können,
ist halt heftig. Genau, wird sich jetzt nochmal rauskristallisieren, die nächsten Spiele. Aber ich bin gespannt, wer sich da so als neuer Spieler hervorhebt, ne? Arda Güler. Okay, dann haben wir Kev.Haas sagt, Albanien gewinnt gegen Kroatien. Das ist so sein Take. Wir haben ganz viel England-Takes hier. England mies overrated. Deutschland, Spanien und Frankreich sind ein anderes Level.
Sagt Janer. Warten wir auf Portugal ab.
Sagt Janer. Dann haben wir Tijani08, der sagt, die Underdogs haben die besten Fans.
Ja.
Die haben ja auch nichts zu verlieren. Die gehen hin und die genießen den Moment.
Guck mal, die Underdogs sind immer. Also guck, die Underdogs sind es gewohnt, nicht zu gewinnen. Und wenn die halt immer noch Leute haben, die sich die Stimme da rausbrüllen, ne, und die Stimmbänder kaputt machen, dann ist das quasi etwas, was, kennst du so, es könnte auch eine platonische Liebe sein, Digga, von den Fans. Die brauchen nicht die Liebe zurück. Es ist von innen, es ist intrinsisch, dass die da sind.
Ja.
Und dadurch, dass wir halt in Deutschland, keine Ahnung, in England, Frankreich, Spanien und sonst was Fußball gucken und immer an Erfolge, durch Erfolg Erfolge sind. Genau verwöhnt sind, ist es so abhängig. Mhm. Auch wenn du mir keinen Erfolg gibst, dann hast du halt eine Stimmung wie die letzten 8 Jahre in Deutschland. Weißt du, so, dass die Leute direkt bei der ersten Sache vom Boot sind.
Ja.
Und das ist halt deswegen, das liegt daran.
Selbst wenn Deutschland, angenommen, im Viertelfinale als Beispiel ausscheidet, wir werden Mannschaften haben, dadurch, dass es bei uns im Land ist, mit dem wir Sympathien knüpfen.
Bro, und ich bin auch ehrlich.
Das ist das Geile.
Ich bin auch ehrlich, könnt mich auch festnageln damit. Ich finde Länder, die zu homogen sind, ne, in der Bevölkerung, die sind einfach ein bisschen lame.
Ja.
Es ist einfach ein bisschen lame. Die Stimmung hierzulande wäre nicht dasselbe ohne die ganzen Ausländer, Digga. Ich sag's, wie es ist. Natürlich, du hast dann so extrem patriotische Länder, ne? So Italien zum Beispiel, da geht das auch so, dass sie immer Stimmung mitnehmen.
Wie die immer Nationalhymne singen, ne? Die crazy.
Ah ja, genau, die sind halt ein bisschen stolzer, weil sie es vielleicht auch sein dürfen, ne? In Deutschland ist das ja immer so ein Thema. Aber so, ich glaube, die Underdogs, bei denen juckt nichts. Egal, komme, was wolle, ich bin da, so mies.
Wir machen weiter, und zwar Carlitos767 sagt, Spanien könnte Europameister werden, wenn sie weiter so spielen und defensiv sicher bleiben.
Safe.
Und unterstrichen wird das von Kahn, der sagt, Spanien wird die EM gewinnen.
Unterstrichen wird das von Bex. Also, ich sag nicht, die werden, aber die haben sehr gute Chancen, Bro.
Ja, spielerisch einfach sehr stark. So, das unterschätzt man immer.
Das habe ich letztens Kollegen erzählt. Spanien spielt so eine Art von Fußball, die wurde jedem seit Kindesalter beigebracht, wegen dieser geilen Ära um Barcelona und Real Madrid herum. Die ganze Liga musste sich anpassen an diesen Spielstil. Die ganze Liga spielt diesen Spielstil, mal besser, mal schlechter. Aber du kannst einen Typen von Mallorca nominieren, der wird dieselbe Art von Fußball spielen können. Das ist Plug and Play, und auch die Coaches. Da kann jeder coachen, Digga. Hier, De La Fuente heißt der. der jetzige Coach, Bro, der erfindet nicht das Rad neu. Er nimmt die Spieler, die er hat, sagt Ballbesitz, Fußball, zack, zack, kreative Außen, Dribblings, so, fertig.
Dann haben wir noch einen Hot Take von unserem lieben Nakama Kitchen.
Oh yeah.
Der sagt, Hot Take, Ukraine kann es bis ins Halbfinale schaffen.
Bro, kann. Türkei kann auch Europameister werden.
So, weißt du, das ist direkt die Gegenantwort von Bex.
Ist das die Antwort genug?
Das ist
die
Antwort von Bex.
Einfach nur lecker.
Jaden sagt im Gegenzug, Slowenien kommt in das Viertelfinale. Ich glaube, ich hoffe, du weißt, dass es auch noch ein Achtelfinale gibt, weil das
Viertelfinale ist zu hoch. Achtelfinale könnte ich sehen. Ich bin ehrlich, nach dieser Partie, ja. Why not? Aber nee, Viertelfinale bin ich raus.
Genau. Last unten Strich Vegas sagt, wir sehen sehr geilen offensiven Fußball bis jetzt. Und Caleb Bechet sagt zum Beispiel, dass Frankreich dieses Jahr enttäuschen wird.
Mhm.
Ist auch eine Möglichkeit. Das Ding ist bei diesen großen Nationen, wo man viel erwartet, du kannst nur enttäuschen oder dem gerecht werden, indem du halt mindestens bis ins Halbfinale kommst.
Das Ding ist, kennst du, Erwartungshaltung ist, die müssen das erfüllen. So 90%, 10% sind so Doubters. Und dann, wenn diese 90% bestätigt werden, juckt das niemanden, weißt du? Aber ja, wenn diese 10% mal recht haben, dann drehen alle durch, Digga.
Ja, und dann haben wir noch Arthur, der sagt, Kroatien wird Gruppenletzter und die Niederlande gewinnt die Europameisterschaft.
Digga, wer wild.
Wenn die Niederländer in Deutschland gewinnen?
Das ist krank.
So, dann mache ich Leute, Haare wie Ruth Rullet.
Wir kommen, wir sind am Ende angekommen. Diese Takes sind sehr, sehr geil, Leute. Deswegen immer auf Insta mitverfolgen. Wir hauen dich hier rein im Pod. Und ja, das war's dann von der Montagsepisode. Wir sehen uns am Freitag wieder. Das war's von
Stegel Lobster.
Das Beste vom Besten.
Peace und haut rein. Macht weiterhin gute Stimmung. Du.